Liebe Geschwister, liebe Gäste und Freunde, liebe Jugendliche, liebe Kinder, heute Morgen, wenn wir alle vor den Laptops sitzen und die Predigt über diesen Kanal sehen, dann merken wir, es ist etwas anders als gewöhnlich. Wir können nicht zusammenkommen in dieser schwierigen Zeit. Wir sind zu Hause alleine und studieren gemeinsam das Wort Gottes über den elektrischen Kanal. Das hat auch seine Vorteile und das hat auch seine Herausforderungen. Es ist schön, dass wir diesen Sabbat gemeinsam Wort Gottes studieren dürfen, weil wir leben in einer Zeit, die sehr bewegt ist. Und wir merken, Dinge, die heute passiert sind, innerhalb von wenigen Wochen die ganze Welt in Quarantäne gesetzt, das sind so umwälzende Dinge, dass die Welt hinterher nicht mehr so ausschauen wird, wie sie vorher war. Er hatte sich seinen Altersruhestand anders vorgestellt. Eigentlich wollte er mit seiner Frau endlich die Dinge tun, die er schon so lange sich vorgenommen hatte. Sie hatte so oft verzichten müssen auf ihn. Er hatte auch viele Hobbys, die würde er auch gern jetzt, wo er alt geworden ist, einmal durchführen können. Oder er hätte auch gerne mit den Enkeln gespielt. Wie schön ist es, wenn Opa und Oma Zeit haben für ihre Enkel. Es war ein wirklich sehr privilegiertes Kind. Früher, als er jung war. Er hatte die besten Schulen besuchen können. Er hat die Uni gehabt. Er hatte eine militärische Laufbahn gehabt. Er sollte sogar Thronnachfolger werden. Und sicherlich hat jeder von euch schon erraten, um wen es hier geht, um Mose. Mose, wenn wir diesen Namen hören, merken wir, dass Mose untrennbar mit einer Geschichte verbunden ist, die jedem sofort einfällt. Der Auszug aus Ägypten. Und ich denke, bevor wir uns mit diesem Gedanken heute Morgen in der Predigt ein wenig beschäftigen, sollten wir noch miteinander beten. Lieber guter Heiland, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns an diesem Morgen die Gelegenheit schenkst, dein Wort aufzuschlagen. Wir danken dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, dass du uns durch dein Wort hineinführst, damit wir Gedankengänge verstehen, die du uns in der Bibel offenbarst, damit wir auch unsere Zeit besser verstehen, in der wir leben. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unsere Sinne so lenkst, dass wir dein Wort aufnehmen können. Und wir bitten dich jetzt um deine Gegenwart und danken es dir im Namen Jesu. Amen. Es gibt wahrscheinlich kein vergleichbares Ereignis als den Auszug aus Ägypten. In sehr vielen Stellen in der Bibel, und wer die Bibel schon mal gelesen hat, wird das bestätigen können, an sehr vielen Stellen lesen wir immer vom Auszug aus Ägypten. Und die Frage ist, warum ist das so? Reicht es nicht aus, dass das einmal oder zweimal erwähnt wird? Wir haben über 700 Hinweise in Bezug auf Ägypten in der Heiligen Schrift. Und das nicht nur im Alten Testament, sondern genauso auch im Neuen Testament. Da gibt es direkte Hinweise, wie zum Beispiel die Einleitung zu den 10 Geboten. Da steht, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe. Es gab da auch indirekte, eine Vielzahl von indirekten Hinweisen. Zum Beispiel im letzten Kapitel im Danielbuch, wo geschrieben steht, dass Daniel, er war ja am Tigris dort, da schreibt er von dem großen Strom und dieses Wort, was hier steht, Jeor, hat eigentlich die Bedeutung des Nils. Und Daniel 12 hat etwas zu tun mit den letzten Dingen. Wieder ein indirekter Hinweis, auch auf den Auszug aus Ägypten, der stattgefunden hat. Aber gehen wir nochmal zu den 10 Geboten. Wir merken, wenn Gott diese 10 Gebote gegeben hat und er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe, dann gilt das nicht nur den Leuten damals. Jeder heute Auch alle Theologen sind sich darüber einig, dass die 10 Gebote jedem von uns gelten. Und die Bibel sagt es ja auch im Prediger 13, Vers 13. Vielleicht sollten wir diesen Text einmal miteinander aufschlagen und lesen, weil er uns eine wichtige Botschaft hat. Im Prediger 13, Vers 13, da heißt es, das ist ganz am Schluss dieses Buches, da steht: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Also es scheint schon so, dass das nicht nur den Israeliten damals gegolten hat, wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe, und dann die 10 Gebote kommen, dass das auch eine Bewandtnis hat, einen Bezug hat zu jedem. Nicht nur der vielleicht heute irgendwo mal nach Ägypten gefahren ist und dort in Ägypten gewesen wäre. Nein, es gilt allen Menschen. Es gilt allen Menschen. Oder wenn wir in 5. Mose 5, da werden ja die 10 Gebote noch einmal wiederholt in dem 5. Buch des Mose. Und zwar wird da in Bezug auf den Ruhetag, der genannt wird, eine interessante Feststellung gemacht. Und da steht nämlich: Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst. Ja, das ist ja schon interessant. Wir haben wieder den Hinweis auf Ägyptenland, auf Ägypten, und es wird in diesem Zusammenhang gesagt, dass du dort Knecht warst. Es wird mit der Knechtschaft verbunden. In diesen Gedanken übernimmt Jesus auch im Neuen Testament. Im Johannesevangelium sagt er ganz deutlich im 8. Kapitel, da spricht er zu den Juden, die bei ihm waren, mit denen er zusammen war und wo er ein Gespräch hatte und die eigentlich sehr aufmerksam ihn lauschten. Dann lesen wir dort im 8. Kapitel des Johannesevangeliums, er sagt: Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wir merken schon, Jesus erweitert diesen Gedanken und macht ihn sehr plastisch. Wenn Jesus aus der Knechtschaft herausführen möchte, dann hat das nicht nur etwas mit Ägypten damals zu tun, sondern Ägypten ist nur ein Sinnbild dafür, für Knechtschaft. Was uns hier deutlich wird, nicht wahr? Und wir merken, wir sind alle, und wir erleben das ja auch, wir sind alle von Dingen oder mit Dingen in Verbindung, die uns manchmal sehr schwierig erscheinen, die in unserem Leben negative Empfindungen und Gefühle ausgelöst haben, wo wir Dinge getan haben oder gesagt haben, die eigentlich nicht in Ordnung waren. Und Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Titus oder Paulus schreibt an den Titus im 3. Kapitel, und wir müssen einige Texte lesen, weil es uns einfach hilft, manche Dinge besser zu verstehen. Im Titus-Evangelium im 3. Kapitel, Vers 3. Da steht: Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Also es scheint, da hat sich nicht viel verändert. Das ist unser Problem. Wenn wir also Ägypten, den Gedanken des Ägypten anschauen, dann scheint Ägypten nicht nur etwas zu sein, was damals vor vielen tausend Jahren aktuell war, wo Mose gelebt hat, sondern dass Ägypten ein Sinnbild ist für etwas, was heute eine besondere Bedeutung hat. Wir müssen eigentlich die Bibel fragen, was meint sie denn, was Ägypten heute bedeutet? Dann haben wir einen viel besseren Bezug dafür, was das meint, wenn Jesus immer wieder vom Auszug aus Ägypten spricht. Wir haben einen Hinweis schon im Alten Testament bei Mose. Als die Plagen alle gekommen sind, beziehungsweise Mose zu dem Pharao gegangen ist, da wird uns gleich im 2. Mose 5, Vers 2 gesagt, dass Pharao sagt, wer ist denn der Herr, dem ich gehorchen sollte? Ich kenne keinen Herrn. Er war ja der Regent Ägyptens. Oder im Jesaja finden wir einen Hinweis im 31. Kapitel, Vers 3, da sagt, Ägypten ist Fleisch oder ist ein Mensch und nicht Gott. Seine Rosse sind wie Fleisch. Und wir merken schon, im Neuen Testament werden Fleisch und Geist geistlich genannt oder gedeutet. Fleisch hat etwas mit dem Menschen zu tun, Geist mit Gott zu tun. Aber vielleicht die wichtigste Stelle, um das deutlich zu machen, was wir unter Ägypten zu verstehen haben, finden wir in der Offenbarung. Und das ist die Deutung, die die Bibel gibt. Dann verstehen wir viel besser, was Ägypten bedeutet. Im Offenbarung Kapitel 11, und ich lese dort Vers 7 und Vers 8. Hier heißt es, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Also was uns gleich auffällt ist, Jesus ist nie in Ägypten gekreuzigt worden, aber steht ja auch geistlich dort. Und es ist in dem Zusammenhang sehr interessant, da wird von diesem Tier aus dem Abgrund gesprochen. Da werden Dinge genannt im 11. Kapitel, die uns aufmerksam werden lassen. Da wird von den 42 Monaten gesprochen, da wird von den 1260 Tagen gesprochen. Und in der Bibel gibt es diese prophetische Zeitangabe, die ja ein Tag ist gleich ein Jahr bedeutet. Das heißt, das ist eine Zeitangabe von 538 bis 1798. Und da wird genannt, dieses Tier aus dem Abgrund. Und es ist nichts anderes als die Französische Revolution, wo man Gott den Laufpass geben wollte. Man wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und scheinbar ist es so, dass dieser Text in Offenbarung 12, Vers 8 uns ganz deutlich sagt, dass Ägypten etwas zu tun hat mit einem Zusammenhang, mit einer Gottesleugnung, mit Atheismus, mit etwas, wo man Gott nicht mehr brauchen will oder nicht mehr haben will. Und von daher merken wir, Ägypten in unserer Zeit hat eine andere Bedeutung als das Land damals am Nil. Ägypten hat etwas zu tun mit einer Rebellion gegen Gott. Und wir merken, der Auszug aus Ägypten ist eigentlich ein Typus, der auf den Antitypus hinweist. Das heißt, das, was damals geschehen ist beim Auszug aus Ägypten, ist ein Miniatur, könnte man sagen, für das, was am Ende passieren wird. Und wenn wir das im Blickpunkt haben, dann merken wir, dass die Geschichte über den Auszug aus Ägypten eine Riesenrelevanz für uns wird. Wir haben heute eine sehr herausfordernde Zeit. Und wir merken, dass Jesus ja auch darauf aufmerksam macht, in Matthäus 24, er sagt, oder in Lukas 21, er sagt, es wird eine Zeit sein, wie sie nie gewesen ist. Er wird sagen, es werden viele Hungersnöte und Kriege sein und Pestilenz, von Seuchen spricht er. Wir erleben sowas gerade, dass die Welt innerhalb von 3 Monaten fast in Quarantäne ist. Und Jesus sagt, das ist alles der Anfang der Wehen. Gehen wir zurück zum Auszug aus Ägypten. Es ist ja interessant, Gott hat den Mose damals geschickt zu dem Pharao. Er war bereits 80 Jahre alt. Und er sollte das Volk im Namen Gottes herausführen. Das war nicht einfach. Das war eine Riesenherausforderung. Es war genau die Zeit, die wir im Augenblick erleben. Es war in dieser Zeit, nämlich es war Abib, das ist der erste Monat des Jahres damals gewesen. Früher hieß es Abib, später sagte man dann Nissan dazu. Und diese Zeit ist Ende März, Anfang April. Also der Auszug aus Ägypten fand in dieser Zeit statt, Jahreszeit statt, die wir heute auch erleben. Und das war vor ungefähr 3500 Jahren, als Mose damals das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Es war bestimmt keine einfache Zeit. Keine einfache Zeit, die damals die Ägypter und auch die Israeliten erlebten. Die Israeliten waren bereits über 400 Jahre in der Gefangenschaft oder in einem fremden Land in Ägypten. Da waren sehr viele Beziehungen gewachsen. Sie waren ja auch aufeinander angewiesen, könnte man sagen. Die Säkularisierung auch des Volkes Gottes ist schon weit vorangeschritten. Vieles konnten sie gar nicht mehr ausüben, was sie religiös hätten machen wollen oder tun. Aber das Volk war in eine Knechtschaft geraten und sie kamen nicht raus. Sie wären dort nie rausgekommen, wenn nicht Gott eingegriffen hätte. Und die Bibel sagt uns, sie hat eingegriffen durch Plagen. Ich möchte mal illustrieren. Stellen wir uns vor, dieses Pult hier wäre das Volk Israel. Und meine Hand hier wären die Ägypter, die das Volk festgehalten haben. Sie konnten es nicht lösen. Sie haben keine Chance gehabt, da rauszukommen. Und Gott hat jetzt Plagen geschickt und hat praktisch die Fesseln durch die Plagen gesprengt. Und das Volk wurde frei. So können wir die Situation damals viel besser verstehen, die da war. Wir haben ja in der Bibel, in der Offenbarung, eine ähnliche Beschreibung, die mit der Endzeit etwas zu tun hat. In Offenbarung 15 und 16 werden uns auch Plagen genannt am Ende der Zeit. Das sind mal keine 10 Plagen wie in Ägypten, sondern nur 7 Plagen. Aber die ersten 3 Plagen haben mit Geschehnissen aus dem ägyptischen Bereich zu tun und die letzten 4 mit dem babylonischen Gedanken. Und Babylon ist ja auch eine Sache, die sehr oft in der Bibel erwähnt wird. Es sind schon einige Plagen gewesen. Das Volk wollte aus dieser Gefangenschaft raus. Und immer wenn der Mose zu Pharao gesagt hat, lass mein Volk ziehen, dann hat Pharao abgewunken. Jetzt kam die letzte Plage. Gott hat die letzte Plage vorbereitet. Und wir lesen diese letzte Plage in 2. Mose Kapitel 12. Da wird sie uns geschildert, was da stattgefunden hat. 2. Mose Kapitel 12. Und ich lese mal Vers 5 bis Vers 7. Da sagt Gott zu dem Volk durch Mose, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, 1 Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da sollt es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollten von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und an die obere Schwelle damit beschmieren oder bestreichen, an den Häusern, in denen sie essen. Es war die Einsetzung des Passafestes. Und Gott sagte, ihr müsst ein Lamm nehmen, ohne Fehler, 1 Jahr alt. Und müsst es in das Haus mit hineinnehmen. Und dort sollte das Lamm genommen worden am 10. Tage des ersten Monats und am 14. gegen Abend geschlachtet. Wenn wir das uns anschauen, es ist ja im Israel anders der Tagrhythmus gewesen wie bei uns. Da ist der Tag mit der Nachthälfte, hat dort begonnen, und dann kam die Taghälfte. Und von daher waren das die Zeit, wo das Lamm im Haus war, waren das genau 3,5 Tage, bevor es geschlachtet werden sollte. Es war ohne Fehl. Und wir merken schon, auch dieser Gedanke bringt uns zusammen mit dem, was Jesus als Retter uns offenbarte. Er selbst war ja das Lamm. Er hat 3,5 Jahre, nicht Tage, aber Jahre auf dieser Erde gewirkt als Messias. Er war ohne Fehler. Das sind alles so Elemente, die uns auffallen, wenn wir diese letzte Plage, diese Einsetzung des Passafestes ein wenig anschauen. Und dann sie mussten das Tier schlachten und mussten das Blut dieses Tieres an die Pfosten streichen. Und dort, wo das geschehen ist, sagt unser Text, ist der Würgeengel vorbeigegangen. Wo das aber nicht geschehen ist, jede Erstgeburt ist gestorben. Gott musste dem Volk wieder einiges deutlich machen. Von dem Plan der Erlösung, der eigentlich verloren gegangen war, der nicht mehr präsent war. Sie mussten wieder verstehen, was es bedeutet, wie es möglich ist, aus einer Gefangenschaft herauszukommen, aus der man sich selber gar nicht lösen konnte. Und das war nur möglich, indem sie sich bewusst werden, dass sie ein Lamm nehmen, es schlachten und das Blut um die Türpfosten streichen. Das heißt, das Einzige, was damals und heute rettet, ist das Blut des Lammes, ist das Blut Jesus. Und diese persönliche Entscheidung, das zu tun, muss ich selber treffen. Die kann kein anderer für mich machen. Wir sind ja auch heute in verschiedensten Bereichen eingebunden, nicht wie damals. Wir haben bestimmte Regeln, die wir halten müssen. Wir haben Umstände, die wir nicht einfach verändern können. Es gibt Lebensabläufe, wo wir nicht einfach davonlaufen können. Wir sind einfach so eingebunden. Man kann sich nicht einfach so lösen. Das geht einfach nicht. Da ist Besitz, da sind die Freunde da, da sind gute Bekannte da, da ist Verwandtschaft da, da sind die Kinder da zum Teil, die uns sehr nahe sind, Familienangehörige, auch manche Gewohnheiten, die uns unser ganzes Leben prägen. Aber wir merken, wenn Gott nicht eingreift, haben wir keine Chance. Er muss uns herausführen aus dieser Knechtschaft. Er muss uns frei machen, damit wir einen Blick bekommen für das Wichtige, weil er möchte sein Volk endgültig erlösen. Er möchte es zu sich nach Hause holen. Das heißt, wenn du Sehnsucht hast nach Gott, wenn du wirklich dieses Verlangen hast, einmal bei Gott zu sein, dann ist es wichtig, auf das zu achten, was Gott dir heute sagt, was Gott dir durch sein Wort sagt. Du musst dir Zeit nehmen für das Studium dieses Wortes. Du musst dir Zeit nehmen zum Gebet. Du hast keine Kraft, wenn du auf dich selber vertraust. Und wenn du meinst, du schaffst es, wirst du merken, du liegst schneller auf der Nase, als dir lieb ist. Du hast keine Chance, dich selber aus dem Sumpf zu ziehen. Du brauchst das enge Studium, die enge Gemeinschaft mit Gott. Und ich denke, Gott nützt auch diese Zeit, die wir Augenblick haben, uns dessen bewusst zu werden. Jetzt ist die Zeit, wo wir diesen Gedanken wieder an die erste Stelle stellen sollen. Der Paulus sagt es seinen Gliedern, seinen Gemeindegliedern, in Korinth, die haben auch danach gefragt, wann denn die Zeit sein sollte. Und da sagt er im 6. Kapitel des 2. Korintherbriefes, sagt er, als Mitarbeiter, aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, Jesaja 49, Vers 8, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dich am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das heißt, wenn dir bewusst wird, dass etwas in deinem Leben geschehen muss, weil Gott dir deutlich sagt, die Zeit läuft ab. Es ist etwas, wo du wieder anfangen musst, deine Beziehung zu deinem Gott enger zu knüpfen. Dann ist das heute. Immer wenn dir das bewusst wird, sagt Paulus, dann ist die Zeit gekommen. Die Vergebung unserer Schuld, die können wir nicht selbstständig zustande bringen. Aber Jesus sagt, wenn deine Sünde blutrot wäre, so sagte es durch den Propheten Jesaja, wenn deine Sünde blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Das Blut des Lammes kann dich von aller Schuld befreien. Fantastisch. Das ist ein Merkmal, weshalb Gott auf den Auszug aus Ägypten uns nochmal deutlich werden lässt. Das sind Dinge geschehen, die damals wichtig waren und sind Dinge geschehen, die heute wichtig sind, um ausziehen zu können. Das erste war, dass sie das Tier schlachten mussten und das Blut um die Türpfosten streichen. Und das nächste, was sie erlebten, war, dass sie gemeinsam durch das Rote Meer gingen. Das sind die zwei Aspekte, die hier geschehen. Das heißt, das erste ist, dass ich mich auf das Blut Jesus verlasse, das er für mich auf Golgatha vergossen hat. Aber das zweite, und das sagt der Paulus den Korinthern auch im 1. Korinther Kapitel 10, da sagt er, weil er diese Situation des Auszugs wieder erwähnt. Wir merken schon, es gibt ja viele Texte, die mit dem Auszug etwas zu tun haben. Er sagt in den ersten Versen, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Das ist ja spannend. Plötzlich sagt Paulus, passt auf, als sie durchs Meer gegangen sind, war das eigentlich ein Symbol, ein Sinnbild für die Taufe. Es ist schön, dass die Bibel uns das heute so deutlich sagt. Damals haben sie das Lamm schlachten müssen und sind dann durch das Rote Meer gegangen. Heute, wo wir im Antitypus, der Zeit des Antitypus leben, nicht mehr zur Zeit, als Mose das Volk aus Ägypten brachte, da wird uns gezeigt in Johannes Kapitel 3, Vers 3, wo Jesus mit dem Nikodemus zusammen war und Nikodemus auffragt, der Herr, was ist notwendig? Wie kann ich denn gerettet werden? Reicht es denn aus, dass ich die Bibel gut kenne? Er war ja Theologieprofessor, Nikodemus. Dann sagt Jesus zu ihm in Kapitel 3, Vers 3 und die folgenden Verse, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also Jesus sagt uns in diesem Bericht, in dieser Begegnung, die er mit Nikodemus hatte, sehr deutlich, dass da etwas stattfinden muss. Dass ich nicht einfach in das Reich Gottes komme, weil ich gute Beziehungen habe. Oder weil ich mir das einfach so vorstelle. Oder weil ich ein religiöser Mensch bin. Oder weil ich christlich aufgewachsen bin. Jesus sagte damals zu dem Nikodemus, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden aus Wasser und Geist. Diese zwei Elemente spielen auch hier bei der Taufe wieder eine große Rolle. Geboren werden aus Wasser, Taufe und Geist. Diese Hinwendung zu Gott. Sagt nicht Jesus durch den Johannes, er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach drückt es der Johannes aus. Aber der Petrus gibt uns vielleicht noch einen kleinen Hinweis im ersten Petrusbrief, wie das geschehen kann. Das ist ja nicht nur eine Sache, dass ich da irgendwie mir einige Gedanken mache, sondern das hat ja Auswirkungen auf mein Leben. Und im Petrusbrief, und zwar im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes, da sagt er in den Versen 22 und 23, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefährter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht, dann hat es nicht nur mit einem Gefühl was zu tun, mit einer religiösen Erregung, sondern der Petrus sagt, passt auf, ihr werdet wiedergeboren, wenn ihr euch mit diesem Wort Gottes beschäftigt, weil das Wort Gottes dringt hindurch und scheidet Mark und Bein. Das Wort Gottes hat die Möglichkeit, euch zu verändern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ihr werdet neue Menschen, wenn ihr euch mit diesem Wort beschäftigt. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und es ist die Sache, dass ich mich zu Jesus hinwende. Aber der Paulus sagt auch im Römerbrief, und er sagt es dort im 6. Kapitel, da spricht er nämlich von der Taufe, und da nimmt er ein interessantes Bild, um das zu bestätigen. Er sagt hier ab Vers 3 im 6. Kapitel, da wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus sagt, die Taufe ist eigentlich so etwas wie mein eigenes Begräbnis. Ich gebe meinen alten Menschen, bringe ich zu Grabe, wird zu Grabe getragen. Und ein neuer steht sinnbildlich auf. Das scheint sehr wichtig zu sein, weil das die Bibel an sehr vielen Stellen sagt. Jesus sagt auch, wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Es ist einfach ein Bund, den wir mit Gott schließen und er sich zu diesem Bund bekennt. Ich muss immer noch an ein junges Mädchen denken. Ich war damals gerade in der Schweiz bei einer Bibelfreizeit und sie wollte unbedingt getauft werden. Sie war sehr schmächtig. Und wir hatten bei solchen Bibelfreizeiten immer so ein paar Seen, die wir genommen haben, wenn jemand getauft werden wollte. Aber die waren so 30, 40 Kilometer entfernt und sie wollte eigentlich nicht so weit fahren. Sie wollte eigentlich in der Nähe sein. Aber in der Nähe war kein See. Aber im Spaziergang, da hat sie in einer Kiesgrube so eine ganz kleine Tümpel gefunden, so eine. Ein Rinnsal kam da runter und sie hat mir das gezeigt und ich sagte, das ist ja fast unmöglich. Das ist höchstens 30 Zentimeter tief, das Wasser. Wie soll ich dich da drin taufen? Oh, sagt sie, weißt du, ich bin so schmal und ich werde ausatmen, sodass ich noch schmaler werde und dann passe ich da rein, das Wasser geht drüber, wirst sehen. Das war schon ein Wagnis, sie dort zu taufen. Aber wir hatten dann die Predigt in dem Haus, in dem wir uns versammelt hatten. Und während der Zeit des Predigts kam plötzlich ein gewaltiger, kurzer Gewitterschauer. Es hat geregnet aus Kübeln. Nicht lange, vielleicht 10 Minuten. Aber als wir dann mit der Predigt fertig waren und dorthin fuhren zu dieser Grube, die sonst so 30 Zentimeter tief war, da war das Wasser gestiegen und es ging mir bis zur Hüfte. Ich konnte sie wunderbar taufen. Es war nicht sehr, sehr sauber, das Wasser. Aber das Wasser ist auch nicht da, um unsere äußere Schmutz so wegzunehmen, sondern wir machen einen Bund mit Gott. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, wir machen einen Bund mit Gott. Gott sagt, ich möchte dich zum Erstgeborenen machen. Ich möchte dich als mein Kind annehmen. Ich verpflichte mich, dass ich dich retten werde, wenn du bei mir bleibst. Das ist fantastisch. Und im Abendmahl wird das immer wieder deutlich gemacht. Wenn wir Abendmahl feiern, ist das so, wie wenn wir immer wieder an diesen Auszug aus Ägypten erinnert werden. Paulus sagt im 1. Korinther 11, Vers 25, er sagt, der Kelch, den wir nehmen, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, wenn jemand schuldig geworden ist und jeder von uns ist schuldig geworden, auch nach der Taufe, dann ist nicht Gott derjenige, der den Bund gebrochen hat, sondern du und ich. Und Gott sagt, wenn du den Kelch nimmst, dann möchte ich dir wieder deutlich machen, ich will den Bund mit dir wieder festmachen. Fantastisch, was wir dort im Abendmahl haben. Und jetzt das zweite Element ist genauso enthalten. Weil als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, und das Abendmahl ist eine Fortsetzung eigentlich des Passas. Die haben das Passamahl gerade gefeiert damals, als Jesus das erste Mal mit seinen Jüngern das Abendmahl durchführte. Da wird gesagt, er fing an, ihnen die Füße zu waschen. Und dann kam er zu Petrus und sagt, ja Petrus, nein, du kannst mir nicht die Füße waschen, höchstens ich dir, aber du nicht mir. Und Jesus sagte, wer einmal, und da steht im Griechischen, wer einmal gebadet ist, und Bad ist ein Sinnbild in der Bibel für die Taufe, wer einmal getauft ist, der bedarf nur noch der Füße zu waschen. Und wir merken schon, Abendmahl ist kein Familienfest, wo jeder fröhlich einfach da mitmachen sollte, sondern Abendmahl ist eine Erneuerung dieses Bundes, den ich mit Gott schließen möchte. Ist etwas, wo Gott mich wieder reinigt, damit ich mit ihm in Zusammenhang leben und wirken kann. Fantastisch, was so ein Bericht des Auszugs alles mit sich bringt, welche Gedanken. Das heißt, das, was wichtig ist, wenn Gott sein Volk letzten Endes aus der Krise herausführen möchte, ist, dass wir ihn an die erste Stelle setzen und dass wir diesen Bund mit ihm festmachen. Aber es gibt noch einen zweiten Moment und der ist genauso untrennbar mit dem Auszug verbunden. Und ich nehme dazu einen Text aus dem Alten Testament, und zwar im Hosea, im 12. Kapitel, Hosea Kapitel 12, und ich lese dort Vers 14. Da heißt es, aber hernach führte der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten. Schon wieder haben wir diesen Hinweis auf den Auszug aus Ägypten. Er führte der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten und durch einen Propheten ließ er sie hüten. Das heißt, Gott hat sein Volk in schwierigen Situationen nie alleine gelassen. Immer wenn eine schwierige Situation war, hat Gott sein Volk geführt, damit es nicht in das Messer läuft, damit es nicht einen Weg geht, der in die Irre geht, dass sie wissen, Gott ist mit ihnen. Und er hat sie durch Propheten geführt. Wir würden, weil wir nicht hinter die Kulissen schauen können, wir würden manchmal Wege wählen, die wirklich nicht die besten sind. Vielleicht sogar aus bestem Wissen und Gewissen. Und im Sprüche steht da ein sehr anschaulicher Text in Kapitel 16, 25. Da heißt es, ein Weg mag einem Mann gut erscheinen, aber letztlich bringt er ins Tode. Nicht alles, was wir immer meinen, das ist das Gelbe vom Ei. Wir stellen fest, das ist vielleicht die schlechteste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Aber Gott ist derjenige, der uns durch Propheten führen lässt, der sein Volk nicht in Unwissenheit lässt, was da kommt. Ich meine, wenn es je eine Zeit gegeben hat, die so problematisch war, dann ist es die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Eine Zeit, sagt die Bibel, wo große Schwierigkeiten da sein werden. Lukas 21, man kann dieses Kapitel mal zu Hause durchlesen, es ist ganz gewaltig, was Jesus hier sagt. Da werden große Zeichen sein, die Leute werden verschmachten vor Furcht und der Dinge, die da kommen sollen. Aber wenn wir den Blick zu ihm wenden, wenn wir uns ihm zuwenden, dann werden uns diese Schwierigkeiten nicht mehr bedrücken, sondern Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung sich naht. Gott hat sehr ermutigende Worte. Er sagt zum Beispiel, weil wir gerade in Hosea aufgeschlagen haben, 12. Kapitel, Vers 11, ich rede wieder zu den Propheten und ich bin's, der viel Offenbarung gibt und durch die Propheten sich kundtut. Das scheint der Weg zu sein, wie Gott Menschen in einer bestimmten Situation hilft, aus dieser Krise herauszukommen. Weil sie selber gar nicht in der Lage sind, die Dinge so zu sehen, wie wir sie sehen sollten. Oder Kapitel 3, Vers 7 im Amos. Da sagt der Prophet Amos im Kapitel 3, Vers 7, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Ja, das ist ja schon sehr spannend, was hier steht. Gott nimmt wieder den Auszug und zeigt uns, da ist noch ein Element, das sehr wichtig ist, wenn es damals wichtig war, weil das Volk wäre ohne die prophetische Führung von Mose und Aaron, der auch Prophet war, und Miriam, die auch Prophetin war, nie aus der Knechtschaft rausgekommen. Wenn das eine wichtige Situation war damals, dann wird es in dem Antitypus, in der Endzeit, noch wichtiger sein, darauf zu achten, oder? Und die Frage ist, war das Volk dankbar dafür? Ja, vielleicht in manchen Situationen ja. Aber die meiste Zeit haben sie angefangen zu murren, haben sich beklagt bei Mose, haben ihn Anschuldigungen vorgetragen. Wenn Gott einen Propheten oder die prophetische Stimme gesandt hat, seinem Volk, und es gab ja sehr viele Propheten, nicht nur jetzt Mose, aber wenn Gott ihm einen Propheten gesandt hat, dann war es nicht in erster Linie der, dass er dem Volk die Zukunft nur voraussagen ließ. Die meisten Aufgaben, das meiste, was Propheten tun mussten, war, dass sie das Volk, das in der Gefahr stand, irre zu gehen, korrigierten. Dass sie sie wieder auf den Weg zurückbrachten. Dass Gott ihnen die Augen öffnete für manche falsche Entscheidungen, die sie getroffen haben. Da waren Gefahren da, Rebellion, vieles andere, und es hat Schwierigkeiten gegeben. Und wir merken, das war eigentlich der Tenor, den wir in der Heiligen Schrift immer wieder vor Augen geführt bekommen, wenn Propheten angefangen haben, Gottes Wort zu verkündigen. Ich lese mal Jeremia 35, Vers 15. Das ist ein Prophet, den Gott damals geschickt hat, und da steht in Vers 15, ich habe auch immer wieder alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, und sagen lassen, kehrt um, ein jeder von seinem bösen Wege, und bessert euer Tun und folgt nicht anderen Göttern nach, ihnen zu dienen. So sollt ihr in dem Land bleiben. Das ist interessant. Das war eigentlich der Tenor, warum Gott Propheten gesandt hat, damit dem Volk die Augen aufgingen über ihren falschen Weg, über ihre falschen Entscheidungen, die sie getroffen hatten. Oder Apostelgeschichte, und wir gehen ins Neue Testament, Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 52, dort sagt Stephanus etwas, als sie ihn steinigten. Und da wird im 7. Kapitel der Apostelgeschichte Folgendes uns gesagt, und ich lese dort den Vers 52. Dort heißt es, welchen Propheten, sagt er, haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündeten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr geworden seid. Welchen Propheten habt ihr nicht gesteinigt? Wir merken schon, wir leben heute in der Endzeit. Und es scheint so, dass diese Gabe genauso wichtig ist, vielleicht noch wichtiger als damals. Das Volk Gottes genauso wie damals säkularisiert. Gott möchte es wieder zurückbringen zu ihm als den wahren Herrn der Geschichte und dem wahren Retter. Und er sagt ja auch ganz deutlich, im 2. Petrusbrief sagt der Petrus, das prophetische Wort ist wie so ein kleines Licht an einem dunklen Ort, bis der taganbrechende Morgenstern Jesus in euren Augen erscheint. Oder er sagt im Epheserbrief, er sagt, Gott hat in die Gemeinde hineingesetzt Apostel und Propheten und Lehrer, damit das Volk zugerüstet wird zum Werk des Dienstes. Und vielleicht sollten wir noch den Text im Joel anschauen und den lesen wir miteinander. Ein Text, wo Gott über die letzten Tage spricht. In Joel Kapitel 3, da sagt er prophetisch, und nach diesen will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Also Gott sagt, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, der dann im Vers 4 erwähnt wird, da werde ich nochmal Propheten schicken. Da werde ich Menschen schicken, die euch aus der Misere helfen, damit ihr den Weg nicht verfehlt. Damit ihr sehen könnt, wo euer Weg hingeht. Nun sind wir ja als Adventgemeinde in eine prophetische Bewegung, nicht wahr? Gott hat diese Bewegung ans Leben gerufen mit einem besonderen Auftrag, um die Menschheit nochmal vorzubereiten, dass der Messias bald kommt. Das ist die Aufgabe der Adventbewegung, nicht damit wir eine Gemeinde mehr auf dieser Welt haben. Und wenn es um diese Adventbewegung geht, dann sagt Gott im 12. Kapitel der Offenbarung, und das ist ja auch ein prophetisches Buch, da spricht er von der Gemeinde und da sagt er ganz zum Schluss, und der Drache wurde zornig über die Frau, das ist ein Symbol für die Gemeinde, und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Der Drache, der der Satan ist, wird erklärt im gleichen Kapitel, der kämpft gegen nicht nur die Gemeinde, sondern die übrigen, die am Schluss sind. Warum? Warum ist er so zornig? Da steht, die die Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Also auch da müssen wir die Bibel fragen, was meint sie denn mit dem Zeugnis Jesu? Und das wird auch im gleichen Kapitel oder im gleichen Buch sehr gut erklärt, in Vers 10 im 19. Kapitel. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten, und er sprach zu mir, also Johannes wollte den Engel anbeten, der hier ihm erschienen ist. Tu es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung oder, wie das Wort hier heißt, der Prophetie. Also Gott hat auch diese prophetische Gabe gegeben. Und er möchte, dass wir darauf achten, dass wir diese Stelle in der Heiligen Schrift, diese Gedanken der Heiligen Schrift nicht einfach ausklammern, wenn wir von Sola Scriptura sprechen, weil Sola Scriptura beinhaltet auch Offenbarung 12, Vers 17, dass Gott durch das prophetische Wort sein Volk führen wird. Nun gibt es zwei Fragen, die sehr wichtig sind in dem Zusammenhang. Gibt es denn Unterschiede unter den Propheten? Ist es so, dass es Propheten gibt, die dessen Wert oder dessen Worte mehr Gewicht haben als Propheten, deren Worte nicht so gewichtig sind? Haben wir dort Hinweise in der Heiligen Schrift? Also wir haben ganz große Propheten, die wir kennen, Mose, den haben wir schon erwähnt. Wir haben im Alten Testament noch einen ganz großen Propheten, der auch für die Endzeit relevant sein wird. Das ist der Prophet Elia. Und die Bibel sagt uns sogar, dass Elia gar kein Buch geschrieben hat, obwohl er so ein großer Prophet war. Im Neuen Testament haben wir einen Propheten wie den Paulus, der sehr viele Briefe geschrieben hat. Oder wir haben Johannes den Täufer von Jesus. Jesus sagt zu ihm, er ist der größte Prophet überhaupt, der gekommen ist. Und auch Johannes der Täufer hat gar kein Buch geschrieben in der Bibel. Und wird als größter Prophet dargestellt. Und da gibt es in der Bibel auch viele, viele andere Namen. Ich nehme einen kleinen, ganz kleinen Propheten, der eigentlich gar nicht so in Erscheinung getreten ist. Das war der Prophet Nathan. Nathan ist damals von Gott zum König David geschickt worden. Weil David hat Ehebruch getrieben und Nathan sollte ihm das bewusst machen, damit David Reue, Umkehr machen kann, sich bekehren kann. Jetzt hätte David sagen können, weißt du, lieber Nathan, du bist eigentlich ein kleiner Prophet, der nicht einmal ein Buch der Bibel hast du geschrieben, oder du bist kein kanonischer Prophet, du hast kein Buch geschrieben, dich kennt ja keiner, du hast keine Lobby. Wenn du zu mir kommst und hast ein Wort der Ermutigung, dann nehme ich das gerne an, aber ich möchte keinen Verweis oder Tadel haben von dir. Mach dich aus dem Staub. Wenn David so reagiert hätte, das hätte seinen Tod bedeutet. Immer wenn Gott einen Propheten schickt, wenn Gott Propheten nimmt, um sein Volk zu führen, dann hat ein Prophet Autorität. Ob klein oder groß, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind uns bewusst, Gott hat die Bibel gegeben, die Propheten der Bibel als Kanon gegeben, damit an diesem Wort Gottes alles, was als andere Propheten oder wenn irgendjemand etwas sagt, daran gemessen werden muss. Das ist so ähnlich wie der Uhrmeter in Paris. In Paris, im Louvre, ist der Uhrmeter. Heute haben wir natürlich elektronische Sachen, die viel einfacher sind. Aber damals, über Jahrhunderte, war es so, dass da ein Uhrmeter war, der genau anzeigte, wie lange ein Meter ist. Und es gab manche Leute, die gerade Tuchverkäufer waren, die ihre Meter ein bisschen kleiner gemacht haben, um mehr zu verkaufen. Aber dann haben sie gemogelt. Das war nicht in Ordnung. Wer genau wissen wollte, wie lange ein Meter ist, der konnte es am Uhrmeter messen. Aber wenn er seine Maß genommen hat und die gleiche Länge hatte, dann hat dieses Maß genauso Wert gehabt. Dann war das nicht minderwertig. Dann hat es Autorität gehabt. In diesem Zusammenhang müssen wir uns wieder neu bewusst werden, welchen Wert oder welche Bedeutung haben denn Schriften, die Gott uns durch Ellen White in dieser Zeit gegeben hat. Haben sie eine besondere Bedeutung für uns heute? Wir merken, der Anfang der Adventbewegung war gewaltig. Gott wollte ein Volk vorbereiten, wie Mose damals, um sein Volk herauszuholen, um es vorzubereiten, wenn er wiederkommt. Er hat diese Bewegung ins Leben gerufen und wir merken, das, was diese Ellen White damals geschrieben hat, war schon gewaltig. Dieses kleine Büchchen, Der Weg zu Christo, ist neben der Bibel das Buch, das am meisten in der ganzen Welt übersetzt worden ist. Ich denke an das Buch Der große Kampf oder Vom Schatten zum Licht. Wir sollten es wieder mal lesen. Es ist spannender als die Zeitung von übermorgen. Wo Gott uns Dinge offenbart hat, schon über 150 Jahre, 160 Jahre, die heute genauso eintreffen und die etwas erklären dessen, was in der Bibel schon vorausgesagt worden ist, aber jetzt sehr detailliert, sehr klar. Und ich denke, es ist so notwendig, dass wir uns dessen bewusst werden. Ich möchte einige wenige Zitate mal herausgreifen, um uns das bewusst zu machen. In dem Buch für die Gemeinde geschrieben, 1. Band, Seite 42, da macht sie deutlich, was auch der Jeremia schon von Gott gehört hat, wo Gott zu ihm sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund als Prophet. Sie schreibt hier, die Anweisungen, die in den Anfangstagen der Botschaft gegeben wurden, sind auch in den letzten Tagen als sichere Anleitung zu betrachten, der wir folgen sollen. Also wenn das stimmt, dass der Auszug aus Ägypten etwas ist, was mit unserer Zeit zu tun hat, dann denke ich, ist dieser zweite Aspekt, dass Gott durch Propheten führt, unheimlich wichtig. Wir würden uns verrennen. Wir würden die Dinge ganz anders ansehen, würden ganz andere Entscheidungen treffen. Der Geist der Weissagung, wie er auch genannt wird, den alle Propheten hatten, der uns gegeben worden ist, ist wie so ein Filter, so ein Virenfilter auf unserem Computer. Wenn wir nicht so eine Firewall hätten, es würde so viel auf unseren Computer einstürmen, der würde sofort kaputt gehen. Aber durch das prophetische Wort, durch die Propheten, die Gott sendet, möchte er uns helfen, damit wir den klaren Blick bekommen. Und wenn es Satan gelingt, diese Firewall wegzunehmen, das Vertrauen wegzunehmen, dann sind wir ausgeliefert und mit fatalen Folgen. Ich möchte ein zweites Wort nehmen, nochmal aus dem gleichen Buch für die Gemeinde geschrieben, Seite 41 im ersten Band. Ich sah die Menschen, die zwar die Wahrheit für diese Zeit akzeptiert hatten, aber meine Visionen missachten. Sie missachten damit das Mittel, das Gott in einigen Fällen gewählt hat, um alle zu belehren, die von der Wahrheit der Bibel abwichen. Ja, das ist schon spannend. Es war immer so. Wenn Gott einen Propheten gesandt hat, dann war der Prophet nicht da, um erbauliche Literatur nur zu geben, sondern er war da, um das Volk zu korrigieren. Und wer ihn abgelehnt hat, der hat eigentlich den Meister abgelehnt. Das war die Konsequenz, die damals immer schon gegolten hat und die auch zum Schluss so gelten wird. In dem Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 589 steht: Wer aber treue Diener Gottes ablehnt, verachtet nicht nur sie, sondern den Meister, der sie gesandt hat. Es sind Gottes Worte, seine Ermahnungen und Ratschläge, die in den Wind geschlagen werden. Man verwirft seine Autorität. Das ist die logische Schlussfolgerung, die die Bibel uns sagt. Immer wenn Gott durch Propheten spricht, wenn Gott uns helfen möchte, die Kinderspielsachen, mit denen wir uns beschäftigen, zur Seite zu nehmen, damit wir das Wahre, das Richtige erkennen können, den Weg sehen können, den er uns führen möchte, durch die Klippen hindurch. Wenn wir das verachten, verachten wir eigentlich den, der den Propheten gesandt hat. Es ist natürlich klar. Und diesen Gedanken möchte ich noch am Schluss erwähnen, der auch in dem Buch steht, für die Gemeinde geschrieben, Seite 47. Es ist eben sehr viel leichter als Entschuldigung dafür, dass wir vom richtigen Weg abweichen, in Frage zu stellen, zu zweifeln und Unglauben zu hegen, als uns durch den Glauben an die Wahrheit und durch Gehorsam verändern zu lassen. Das war schon immer das Problem. Und wir merken schon, der Auszug aus Ägypten ist wirklich ein ganz wichtiges Element, das wir dann neu überlegen sollten. Wenn Gott so oft darauf hinweist, im Alten wie im Neuen Testament, dann sind dort Vorkehrungen getroffen, damit wir in die Miniatur erkennen, was Gott heute tun möchte. Es ist gut, dass uns Gott nicht alleine lässt. Und diese zwei Elemente möchte ich nochmal zusammenfassen. Wenn Gott dich retten möchte, nimm dir Zeit, um wieder mit Gott eine enge Gemeinschaft zu bilden. Nimm sein Blut an, streich es um die Pfosten deiner Herzenstür, damit der Würgeengel vorbeigeht, damit du gerettet werden kannst, damit der Bund wieder festgemacht wird, den Gott mit dir schließen möchte. Triff diese Entscheidung des guten Gewissens in der Taufe, damit du Kind Gottes wirst und nicht ein Mensch, der eigentlich gar nicht zu Gott gehört. Und das Zweite, das Gott hinweist, ist: Nimm die Führung ernst, die Gott durch den Propheten schickt, damit du nicht in die Irre läufst, damit du den Weg nicht verfehlst. Ich möchte mit einem Bibeltext schließen, den wir im Alten Testament finden. Es war Josaphat. Und er sagt im 2. Chroniker, Kapitel 20, Vers 20, 2. Chroniker 20, Vers 20, folgendes Wort, und das ist sehr einprägsam. 2. Chroniker 20, Vers 20. Und es heißt hier, Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Gott segne euch, wenn wir uns wieder mit diesem Gedanken beschäftigen, was der Auszug aus Ägypten für unser Leben heute zu bedeuten hat. Lasst uns miteinander beten. Lieber guter Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben, von dem du sagst, es ist die Wahrheit, dass wir auf dich schauen können, weil du uns vorausgegangen bist und dass du sagst, du lässt uns nicht alleine, du gibst uns Führung durch das Wort und durch Propheten, die uns helfen, den Weg zu erkennen, den du uns führen möchtest, der uns immer wieder zurückführt zu dir, der uns die Augen öffnen möchte für unsere Verfehlungen, für unsere Sünden, für unsere Schwachheiten, für unser Misslingen. Herr, wir möchten offen sein, wir möchten bereit sein. Und wenn wir heute die Zeichen der Zeit sehen, dann sehen wir, dass die Zeit gekommen ist, wo du dich aufmachst, dein Volk nach Hause zu führen. Wir bitten dich, dass du diesen Wunsch und diese Sehnsucht unserem Herzen wieder neu wächst und dass wir lernen dürfen, dir gehorsam zu sein. Amen.